Hallo, ich wünsche allen Geschwistern, allen Gästen und allen Zuhörern ein frohes Pfingstfest und Gottes Segen. Heute ist Pfingsten, heute feiern wir Gottesdienst und gleichzeitig das Pfingstfest. Und was liegt da näher, als sich mit Gott und dem Heiligen Geist zu beschäftigen? Ich möchte alle begrüßen mit dem Wort aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wer jetzt eine klassische Pfingstpredigt haben möchte, dem empfehle ich ein paar Verse aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2. Dort finden wir die Pfingstpredigt des Apostel Petrus, auf den ich nachher auch noch kurz zu sprechen komme, in der er mehrfach über die Ausgießung des Heiligen Geistes redet. Das ist auch für uns heute interessant. Aber nein, eine klassische Pfingstpredigt möchte ich heute nicht halten, sondern ich möchte einen weiteren Teil unter dem Titel Evangelium praktisch bringen. Denn was hilft uns die beste Bibelausgabe, wenn wir keinen praktischen Vorteil für unser Leben daraus ziehen können? Es hört sich vielleicht im ersten Moment seltsam an, aber es gibt selbst unter gestandenen Christen einige Themenbereiche, die immer wieder leichte bis mittelschwere Irritationen auslösen. Und einer dieser Themenbereiche ist der dreieinige Gott und ein anderer ist das Thema der Heilige Geist. Da sind wir also heute genau richtig. Vielleicht können wir heute etwas Licht in diese Themenbereiche bringen. Und ich nehme dabei an, dass es für einige meiner Zuhörer alles schon bekannt ist. Das ist halt bei Predigten so, das ist auch bei anderen Predigten so, eine Menge kennt man schon. Aber diese Geschwister, die alles schon kennen oder viele schon kennen, mögen sich dann heute in ihrem Glaubens- und Geistesleben bestätigt fühlen und die Geschwister stärken, die noch Fragen haben. Lasst uns nun in diesem Gottesdienst über unseren Gott sprechen. Es liegt in der Natur der Sache, dass wir in unserer Gemeinde Jesus, den Sohn Gottes, unseren Heiland, unseren Erlöser an allererster Stelle nennen. Er ist auf den Punkt gebracht, unser Ein und Alles. Und daran will ich auch heute nichts ändern, sondern das will ich bekräftigen. Jesus ist mein Ein und Alles. Das ist ja auch selbstverständlich bei allem, was er für uns getan hat, wohlgemerkt, was er für jeden Einzelnen von uns getan hat. Und doch können wir in der Bibel lesen, dass dieser Jesus, bevor er von Gott gesandt auf die Erde kam, bereits Ewigkeiten mit Gott, den Vater im Himmel oder anders übersetzt, beim Vater in den Himmeln war und dort mit ihm verbracht hat. Und der Heilige Geist war da auch schon bei ihm, wie wir später noch hören werden. Fangen wir also einfach mal ganz von vorne an. Wer oder was ist denn Gott eigentlich? Wie dürfen wir ihn uns vorstellen? Ist er tatsächlich der alte Mann mit Rauschebart, wohlbekannt von den Gemälden alter Meister? Ich denke wohl eher nicht, denn es steht schon im Alten Testament, wir sollen uns kein Bildnis schaffen von Gott. Lesen wir doch einfach, um Klarheit zu bekommen, in Johannes 4, Vers 24, denn dort steht, was Gott ist. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Geist und Wahrheit, da werden wir auch noch drauf zurückkommen. Aber da haben wir schon mal eine Antwort. Gott ist Geist. Und so kommen wir über diese Bibelstelle am besten gleich zu unserem dreieinigen Gott. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Und damit haben dann einige auch schon Schwierigkeiten. Der dreieinige Gott, wie soll das denn eigentlich gehen? Diese Schwierigkeiten sind nach meiner Erfahrung in zwei verschiedenen Umständen begründet. Erstens, viele Menschen, überwiegend Unbekehrte, aber erstaunlicherweise auch Bekehrte, versuchen diese Tatsache des dreieinigen Gottes mit seelischen Mitteln zu erfassen und stoßen da schnell an die Grenzen ihrer Auffassungsgabe. Und tatsächlich, mit seelischen Mitteln und Kräften ist dieser Begriff nicht zu erklären, denn hier beginnt der geistige Bereich und um das zu erfassen, benötigt man den richtigen Geist, nämlich den Heiligen Geist. Und dieser ist willens und in der Lage, uns in diese Wahrheit einzuführen und uns diese Wahrheit zu offenbaren und zu erschließen, sodass unser Geist unsere Seele vermitteln kann, wie diese Tatsache zu bewerten und zu erfassen ist. Wie nun, wie soll das praktisch gehen? Machen wir mal einen kleinen Einschub und schauen wir zurück in die Zeit, als unser Herr Jesus noch als Mensch auf der Erde war. Eine außergewöhnliche, wichtige und interessante Bibelstelle. Ich möchte euch mitnehmen nach Jerusalem. Es ist Nacht in Jerusalem, es klopft am Tor. Die Jünger gehen hin und machen auf. Vor der Tür steht ein Mann mit Namen Nikodemus. Er kommt nachts, denn er traut sich tagsüber, wenn ihn alle sehen können, nicht bei diesem Jesus und seinen Jüngern gesehen zu werden. Er ist nämlich ein Pharisäer, einer der oberen der Juden, ein Schriftgelehrter und ein sehr gesetzestreuer Mann. Dessen Weltbild ist scheinbar ins Wanken gekommen, seit Jesus auf der Erde ist und dort wirkt. Schauen wir uns diese Bibelstelle an in Johannes 3, Vers 1 bis 7. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer, von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Dieser Schriftgelehrte hat es erfasst und er hat es auch richtig ausgedrückt. Jesus ist von Gott gekommen und Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Okay, wenn jemand nicht von neuem geboren ist, dann kann er das Reich Gottes noch nicht einmal sehen. Der Nikodemus aber will es genauer wissen. Er will es wissen, wie es praktisch geht. Und also spricht Nikodemus zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Und Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Beim ersten Mal sagte Jesus noch, dass man das Reich Gottes noch nicht einmal sehen kann. Und jetzt sagt er, dass man nicht in das Reich Gottes hineinkommen kann. Jesus spricht weiter: Was vom Fleisch geboren wurde, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Das ist nun die Auflösung für dieses und viele andere Probleme der Menschen. Wir erinnern uns vielleicht an das biblische Menschenbild. Der Mensch besteht aus Körper, Seele und Geist. Eigentlich. Aber leider haben die Sünden der Menschen dazu geführt, dass ihr Geist gestorben ist. So versucht der Mensch ab diesem Zeitpunkt dann mit Bordmitteln zurechtzukommen. Das bedeutet eine sich abmühende Seele in einem Körper. Der Geist ist leider tot. Und damit ist auch der Weg zu Gott nicht mehr da. Die vielen kleinen und großen Sünden, Mehrzahl, haben zu der einen großen Sünde, Einzahl, geführt, zur Trennung von Gott. Denn Gott ist nun mal Geist. Die Seele der Menschen ist zwar einfallsreich und kann sich zur Not auch viel einbilden, aber die Verbindung zu Gott kann sie von sich aus nicht herstellen. Im Gegenteil, oft versuchen die verschiedensten Geister, die auch in dieser Welt leben, die freie Stelle bei Körper und Seele zu besetzen und mit der Seele zu kooperieren. Aber das ist dann nicht das Original, sondern bestenfalls nur Ersatz und Zweitbesetzung. Und keinesfalls zu vergleichen mit dem Heiligen Geist Gottes. Aber nun kommt die gute Nachricht, die frohe Botschaft. Gott hat für dieses Dilemma eine Lösung geschaffen und Jesus hat sie dem Nikodemus, dem Lehrer der religiösen Juden, mitgeteilt. Der Geist eines Menschen, der durch Sünde mausetot war, kann von neuem geboren werden. Und wie kann das praktisch geschehen? Der Mensch kann aus Wasser und Geist neu geboren werden, sagt Jesus. Damit wird allen Menschen eine gangbare Lösung angeboten, unter einer Bedingung. Ja, und wenn der Geist Gottes zugegen ist, das ist die Bedingung. Und jetzt kommen wir zu Punkt 2 in meiner Liste. Schauen wir uns die Situation heutzutage mal an. Wo ist Gott? Die Frage aller Fragen schlechthin. Wo ist Gott? Eine Frage, die besonders gern gestellt wird, wenn etwas grottenschlecht gelaufen ist, wenn Menschen missgebaut haben und nun einen Schuldigen suchen. Wo war denn Gott? Wo ist Gott? Wir wissen es eigentlich alle. Und Jesus sagt uns auch das an verschiedenen Stellen des Neuen Testaments. Hier als ein Beispiel, als er uns lehrte, das Vaterunser zu beten. Vater unser, der du bist im Himmel. Also, Gott, unser Vater, ist im Himmel. Das ist die Wahrheit, denn Jesus sagt es. Ja, genau, das wissen wir auch alle. Gott ist im Himmel. Okay, kommen wir zur nächsten Person Gottes. Jesus. Ihn hatte Gott doch gesandt, um das Dilemma auf der Erde zu beenden und die Trennung zwischen Gott und den Menschen aufzuheben. Frage: Was ist mit Jesus? Wo ist Jesus? Nun, auch das wissen wir alle genau. Jesus hatte seinen Auftrag bei den Menschen und für die Menschen erledigt. Es ist vollbracht, waren seine letzten Worte am Kreuz von Golgatha. Das war aber nicht Gottes letztes Wort, sondern 3 Tage später hat Gott ihn wieder auferweckt von den Toten und Jesu Jünger haben ihn nach der Auferstehung noch gesehen und er hatte auch noch zu ihnen gesprochen. Lukas berichtet uns, was Jesus da ihnen damals gesagt hat. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und in Samarien und bis ans Ende der Erde. Und Johannes berichtet, dass er diese Worte an sie gerichtet hat. Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und dann kam Himmelfahrt und Jesus war auch nicht mehr auf dieser Erde. Und die Jesu-Jünger, sie warteten. Was sollten sie auch tun? Sie warteten auf die Verheißung. Sie sollten nicht als Waisen zurückbleiben. Und dann kam Pfingsten. Und Gott, der Heilige Geist, kam mit Macht und mit Kraft auf die Erde und wurde regelrecht ausgegossen. Nicht nur auf die Jünger, sondern auf die ganze Versammlung dort in Jerusalem. Und somit war Gott, der dreieinige Gott, diesmal in Person des Heiligen Geistes auf der Erde erschienen. Und damit war die Hoffnung der Menschen, dass nämlich ihr Geist von neuem geboren werden könnte, in greifbare Nähe gerückt. Was hatte Jesus dem Nikodemus gesagt? Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Und nach der Pfingstpredigt des Petrus fragten die Leute genau wie Nikodemus: Was sollen wir denn tun? Wie können wir das praktisch erfahren? Und Petrus sprach zu ihnen, und damit kommen wir auf seine Pfingstpredigt: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi, zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung. Und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und das ist die Lösung. Und was sehen wir nun aus diesen ganzen Abläufen und Begebenheiten, fassen wir zusammen. Gott der Vater, die erste Person unseres dreieinigen Gottes, ist im Himmel, nicht auf der Erde. Jesus, die zweite Person unseres dreieinigen Gottes, ist zu Gott in den Himmel aufgefahren. Er ist nicht mehr auf der Erde. Der Heilige Geist, die dritte Person unseres dreieinigen Gottes, ist jetzt hier auf der Erde. Er ist uns jetzt von allen 3 Personen Gottes am nächsten. Vor allem, wenn unser eigener Geist von neuem geboren ist und wir mit ihm kommunizieren können. Der Heilige Geist ist derzeit die Person unseres dreieinigen Gottes, die uns am allernächsten ist. Nun, ich hatte eingangs davon gesprochen, dass es 2 Probleme gibt, die einige Menschen nur schwer akzeptieren können. Der erste Grund war, dass Menschen versuchen, den dreieinigen Gott mit ihrer seelischen Auffassungsgabe zu erfassen. Und das ist leider zum Scheitern verurteilt. Das kann die Seele allein nicht bewerkstelligen. Ein zweiter Punkt ist nun, dass viele Menschen, auch Christen, sich absolut keine Vorstellung vom Wesen eines dreieinigen Gottes machen können. Sie können es einfach nicht erfassen oder nicht glauben, dass drei Personen absolut eins sein können und tatsächlich immer und ewig eins sind. Menschen bewerten so gerne, sortieren so gerne. Sie versuchen immer den einen Minuspunkt auszumachen, der eine Ungleichheit herstellt und dabei eine aufsteigende oder absteigende Reihenfolge ermöglicht. Das ist bei Menschen sicherlich auch mal angebracht und manchmal vielleicht auch berechtigt. Aber unser dreieiniger Gott hat einen so lauteren, einwandfreien und unanfechtbaren Charakter, dass sich alle drei Personen Gottes immer einig, immer unteilbar und dabei immer völlig integer sind. Diese drei Personen müssen sich nicht gegenseitig wetteifern, keiner muss sich hervortun oder in den Vordergrund stellen. Jeder dieser Personen Gottes ist eins mit dem anderen und ist Gott. Und mehr kann man auch nicht werden. Der Heilige Geist zum Beispiel würde niemals versuchen, sich vor, neben oder über Jesus zu stellen. Im Gegenteil. In Johannes 16, Verse 13, sagt Jesus, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Jesus spricht, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist meins. Darum sage ich, dass er von den Menschen nimmt und euch verkündigen wird. Natürlich vermittelt der Heilige Geist diese Wahrheit der drei Personen Gottes in absoluter Einheit unserem Geist im Glauben. Trotzdem könnte bei dem einen oder anderen doch der leichte Zweifel aufkommen, wie das technisch möglich sein kann. Bei manch einem mag auch der Zweifel oder zumindest die Frage aufkommen, ob er denn bis jetzt immer die falsche Person angebetet hat. Der eine betet doch zu Gott, dem Vater, und der andere betet zu Jesus, dem Sohn, und ich denke, die wenigsten beten zur Person des Heiligen Geistes. Und ich denke weiter, da hat aber bisher niemand etwas falsch gemacht. Letztendlich ist es so, dass alle drei Personen Gottes so miteinander verbunden sind, dass jeder von ihnen zeitgleich in einer Dimension, die wir noch nicht kennen, eine Gemeinschaft miteinander haben. In dieser uns noch nicht bekannten Dimension, abseits von Raum und Zeit, stehen alle Informationen der einzelnen angesprochenen Personen Gottes zeitgleich und auch den anderen Personen Gottes zur Verfügung. Professor Dr. Werner Gitt, ein wiedergeborener Christ, ein Wissenschaftler, Buchautor und ehemals Direktor des Fachbereichs Informationstechnologie bei der TU Braunschweig, hat darüber Bücher geschrieben und Fachvorträge gehalten, die ich sehr empfehlen möchte. Diese Dimension wird uns in der Bibel zwar immer wieder vor Augen geführt, bleibt uns aber als dreidimensionale Wesen größtenteils verschlossen. Ich denke, dass die Bibel aus diesem Grunde auch nicht unbedingt von dem Himmel, sondern von den Himmeln in der Mehrzahl spricht. Unsere Seele versucht dafür immer eine logische Erklärung zu finden, aber diese Wahrheiten können wir zurzeit nur im Glauben annehmen. Und genau dafür ist es unheimlich hilfreich, den Heiligen Geist als Lehrer und Vermittler dieser Wahrheiten zur Seite zu haben. Deshalb können wir Menschen auch keine Fehler machen in der Auswahl, zu wem wir zum Beispiel beten. Einzige Voraussetzung, wir müssen Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und die Wahrheit hat einen Namen, das wissen wir, Jesus Christus. Er sagt von sich selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Selbst wenn wir die sichtbare Gegenwart Jesu verloren oder nicht mehr vor Augen haben, und scheinbar äußerlich von Gott getrennt sind, so haben wir durch den Heiligen Geist jederzeit die völlige Gegenwart jeder Person Gottes in der Dimension des Glaubens und des Geistes parat. Deshalb konnte Jesus auch sagen, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Der Vermittler, der Heilige Geist, realisiert genau dieses Versprechen Jesu. Gott ist Geist, deswegen müssen wir ihn mit unserem Geist, also von Geist zu Geist, anbeten. Wenn nicht bekehrte, nicht wiedergeborene Menschen, egal wie sie sich selbst nennen, mit ihrer Seele zu Gott beten und sei es noch so ehrlich oder inbrünstig, dann ist das nicht der Standard, den die Bibel, also Gott, selbst festgelegt hat. Der vorgesehene Ablauf Gottes sieht so aus. Zuerst steht die Erkenntnis, dass man es ohne Gott nicht allein geschafft hat, ein Leben ohne Sünde zu führen. Das ist die Sündenerkenntnis. Dann folgt die Bekehrung zu Jesus Christus, der für unsere Sünden bereits am Kreuz bezahlt hat. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir heil geworden, steht bereits im Alten Testament bei Jesaja 53. Und das ist genau unsere Erlösung. Und dann kommt aber etwas, das viele Menschen nicht annehmen können. Es kommt nämlich ein Geschenk Gottes, eine Gabe Gottes. Mit der Bekehrung, mit der Lebensübergabe an Jesus Christus kommt der Empfang der Gabe des neuen, wiedergeborenen Geistes. Halleluja! Gelobt sei Gott, unser Vater im Himmel und damit auch Jesus Christus und damit auch der Heilige Geist. Und genau ab diesem Zeitpunkt ist der Mensch wieder vollständig und genau so, wie Gott sich Menschen vorgestellt und erschaffen hat. Der Mensch besteht nach seiner Erlösung durch Jesus Christus und nach der Wiedergeburt seines Geistes, angezündet durch den Heiligen Geist, er besteht wieder aus Körper, Seele und Geist, so wie es vorgesehen war. Und ab diesem Zeitpunkt ist der Mensch dann auch wieder in der Lage, direkt mit Gott zu kommunizieren, Gemeinschaft mit Gott zu haben, mit Gott zu reden, mit Gott Zeit zu verbringen, Gott zu loben und zu preisen und ihn anzubeten. Kurz, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und bei jedem Nebensatz hätte ich jetzt auch Jesus sagen können. Ich wiederhole, und ab diesem Zeitpunkt ist der Mensch dann auch wieder in der Lage, direkt mit Jesus zu kommunizieren, Gemeinschaft mit Jesus zu haben, mit Jesus zu reden, mit Jesus Zeit zu verbringen, Jesus zu loben und zu preisen und ihn anzubeten. Gehen wir also zurück zum Anfang der Menschheitsgeschichte. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und im Laufe der Schöpfungsgeschichte schuf Gott dann so ziemlich am Schluss Menschen, erst den Mann und dann die Frau, und er hatte direkten Kontakt zu den Menschen. Er hatte Gemeinschaft mit den Menschen. Und was zeichnet nun das Verhältnis zwischen einzelnen Personen aus? Nun, ich denke, die Antwort ist Gemeinschaft. Gott wollte die Menschen auf der Erde nicht haben wie in einem Zoo, ab und zu mal nachschauen, anschauen, füttern und streicheln und gut ist. Nein, Gott wollte von Anfang an Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen, mit den Menschen. Und vergessen wir nicht, Gott ist der Schöpfer und die Menschen sind seine Geschöpfe. Und Gott wollte den direkten Kontakt mit seinen Geschöpfen. Er wollte Gemeinschaft haben. Und die Frage, die sich in unserem Abschnitt der Zeitgeschichte unmittelbar anschließt, ist doch diese. Jetzt, wo an Pfingsten der Heilige Geist als dritte Person Gottes auf die Erde gekommen ist und uns nahe ist, kommen wir dem Wunsch Gottes nach Gemeinschaft im gewünschten Maße nach? Na klar, können wir uns auch nach der Wiederherstellung unseres Geistes weiterhin als Menschen aus Körper und Seele damit begnügen, mit unserer Seele alleine klarzukommen. Unsere Seele ist kreativ und einfallsreich und sie akzeptiert einen neuen Vorgesetzten nicht so schnell, wie es für uns gut wäre. Im Gegenteil, die Seele versucht von Anfang an gegen unseren neuen Geist zu rebellieren. Wer diesen Weg folgt, wird eine anstrengende Wegstrecke vor sich haben, bis er dem Geist die unumstößliche Führungsposition einräumt. Aber Gottes Plan ist ein anderer und er hat etwas wirklich Großes mit uns wiedergeborenen Geschöpfen vor. Im 1. Korinther, Kapitel 3, Vers 16 lesen wir: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Also ich kann euch sagen aus eigener Erfahrung, nachdem der Heilige Geist mir diese Bibelstelle vermittelt hat, ich darüber nachgedacht hatte und erkannte, was uns da eigentlich gesagt worden ist, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Da habe ich von einem Tag auf den anderen über die Hälfte meiner normalen Sünden einfach fallen gelassen, weil ich einfach gedacht habe, das kannst du jetzt nicht mehr machen. Der Heilige Geist ist in dir, der ist mit dir und du kannst jetzt nicht mehr den Mist bauen, den du vorher gebaut hast. Der Heilige Geist ist mit, Jesus ist mit, Gott ist mit mir. Wir sollen der Tempel Gottes sein, nicht mehr und nicht weniger. Das wird nicht gut funktionieren, wenn wir dem Heiligen Geist nicht den ihm gebührenden Platz in uns einräumen und ständige Gemeinschaft mit ihm pflegen. Aber wer sich auf die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist einlässt, sie pflegt und davon partizipiert, der wird über die Maßen reich gesegnet sein. Denn der Heilige Geist führt uns dann in alle Wahrheiten ein und hilft uns in allen Lebenslagen ein Leben in Demut und Sanftmut zu führen. Erinnern wir uns an die erste Bibelstelle, die ich heute zitiert habe, 1. Korintherbrief. Am Ende eines Briefes schreibt man ja gerne noch einmal eine Zusammenfassung, damit das Wichtige des Schreibens noch einmal hervorkommt. Und Paulus schreibt dies am Ende seines zweiten Briefes an die Heiligen in Korinth. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Jesus Christus ist für Gnade zuständig. Gott der Vater selbst ist die Liebe. Und der Heilige Geist ist für die Gemeinschaft zuständig, so schreibt es Paulus. Jetzt mögen vielleicht viele sagen, okay, mir reicht aber die Liebe Gottes des Vaters. Und jemand anders sagt vielleicht, okay, mir reicht es, an der Gnade, die in Christus Jesus ist, teilhaben zu können. Ich bin erlöst. Ich weiß mich von Gott geliebt und das ist mir dann auch schon genug. Deswegen die berechtigte Frage, warum dann auch noch den Heiligen Geist bemühen? Und die Antwort ist ganz einfach, wegen der Gemeinschaft. Eine Beziehung ohne Gemeinschaft ist kaum möglich, beziehungsweise funktioniert nur in den seltensten Fällen. In der Ehe zum Beispiel, wo der genervte Spruch, du bist ja nie da, du bist wohl mit deiner Arbeit verheiratet, wird wohl vielen bekannt vorkommen und hört man auch immer wieder. Ich kann ein Beispiel erzählen. Die Frau von Dr. Yongyi Cho, einem Pastor und Evangelisten in Seoul, Südkorea, hatte sich mal bitter beklagt, dass er so oft in der Gemeinde wäre. Aber er versuchte, seine Frau zu trösten und sagte, ja, aber wenn ich dann in der Gemeinde bin, dann denke ich doch immer an dich, hatte er ihr gesagt. Und da sagte sie, weißt du was, mein Lieber, mir wäre es lieber, du wärst bei mir und würdest dann an die Gemeinde denken. Gemeinschaft zwischen Personen ist so wichtig. Ich könnte jetzt beliebig viele Beispiele nennen, will ich aber nicht. Ich will einfach aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist deswegen so entspannend, weil er nie etwas fordert, sondern immer nur gibt. Er ist nicht nur ein Tröster, sondern auch ein Helfer, der immer, aber auch wirklich immer hilft, wenn man mit seinem eigenen Latein am Ende ist. Dabei ist er geduldig, wenn man etwas nicht sofort kapiert und drängt sich niemals auf. Er vereinigt alle Vorteile, die wir aus dem Hohen Lied der Liebe aus dem 1. Korintherbrief 13 kennen. Er vereinigt alle diese Wesenszüge, die dort beschrieben werden, in sich und seiner Person. Ich denke, allein aus diesem Grunde sollte man diese Person kennenlernen und so viel Zeit wie möglich mit dieser Person verbringen. Oder hat jemand von euch einen besseren Umgang? Und dann sagte ich es schon, der Heilige Geist hat noch nie etwas von mir gefordert, war aber immer bereit, etwas zu geben, und zwar etwas zu verschenken. Und das ist auch nicht verwunderlich, denn ein weiterer Wesenszug des Heiligen Geistes ist es, Gaben zu verschenken. Die einzelnen Gaben, die der Heilige Geist verschenkt, Und ich betone noch einmal, er verschenkt die Gaben. Man nennt sie deshalb auch die Gnadengaben. Man findet diese wieder im 1. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 10. Und die Aufzählung endet dann mit der Aussage, dass der Heilige Geist jedem das Seine zuteilt, wie er es will. Was glaubt ihr, wem der Heilige Geist etwas zuteilt? Dem, den er nach der Bekehrung und der Erlösung nur mal kurz gesehen hat und der sich danach immer seltener hat blicken lassen? Oder dem, der seine Gemeinschaft sucht und gerne mit ihm zusammen ist? Ganz nebenbei, es lohnt sich im Korintherbrief mal nachzulesen, welches die Gaben des Heiligen Geistes denn sind. Denn die Geistesgaben, die zur Verfügung stehen, können unser Leben kolossal erleichtern. Ich will nur mal eine kleine Kostprobe geben. Der Heilige Geist verschenkt als Gnadengabe zum Beispiel Glauben. Sollte jemand also zu wenig Glauben haben, hier ist die Quelle. Ich möchte jetzt langsam zum Schluss kommen und noch zwei kurze Begebenheiten aus meinem eigenen Glaubensleben und meiner Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zum Besten geben. Wir haben mit dem Heiligen Geist einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit bekommen. So steht es im 2. Timotheusbrief 1,7. Wir haben einen Geist der Kraft bekommen, das kann ich selbst bezeugen. Als ich vor noch gar nicht langer Zeit mit meinem Herzen schwer erkrankt war und die Krankheit dauerte schon eine längere Zeit und mein Zustand wurde immer desolater und ich wurde immer kraftloser und mutloser und ich musste immer öfter die Hilfe meiner lieben Frau in Anspruch nehmen. Und ich kann euch sagen, wenn man sein ganzes Leben selbstständig war, dann macht sogar das ein bisschen Mühe. Aber es ging einfach nicht anders. Die Kraft war nicht mehr da. Und da suchte ich die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und ich hatte bis dahin ein wirklich erfülltes Leben und war in dieser misslichen Lage der Meinung, das alles, was ich erlebt hätte, das wäre für ein Leben schon mehr als genug gewesen. Nebenbei, meine Frau und ich sind jetzt schon 35 Jahre verheiratet, sind aber auch schon über 40 Jahre zusammen. Und sie sagte mir immer, wenn es mir bange wurde und sie das gemerkt hat, lass mich bitte nur nicht allein. Und das war für mich ein Grund und ich ging also zu Gott. Und als erstes gab er mir die Kraft, eine Entscheidung für eine weitere Operation zu treffen. Das war gar nicht einfach, gar nicht so einfach, denn die davor war schiefgegangen. Und dann bekam ich durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist auch die Kraft, eine Entscheidung für eine weitere Operation zu treffen. Und dann bekam ich durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist auch die Kraft, die erneute Operation gut und angstfrei zu überstehen. Und dann auch noch danach die Kraft, wieder gesund zu werden. Gott sei Dank, wem sonst? Eine ganz andere Begebenheit mit der Gemeinschaft des Heiligen Geistes habe ich kurzfristig noch mit in diese Predigt aufgenommen. Und ich will sie ohne Manuskript kurz schildern. Es geht dabei um die Braut Christi. Ich fange aber viel früher an. Vor 30 Jahren war ich bei den Geschäftsleuten des Vollen Evangeliums. Dort hatten wir von Zeit zu Zeit ein Treffen in der Nordheide. Dort haben sich dann so 100 bis 120 gestandene Männer, wiedergeborene Christen getroffen, haben Gott gelobt und gepriesen, haben Lieder gesungen, haben den Heiligen Geist ja angesprochen. Und bei einem dieser Treffen sagte der Leiter der Versammlung, ich spüre, dass der Heilige Geist in Person hier ist. Und falls jetzt jemand von euch eine Frage hat, dann kann er sie jetzt dem Heiligen Geist stellen und der Heilige Geist wird sie beantworten. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gerne auf eine einzige Frage, die mich immer umgetrieben hat, gerne eine Antwort haben wollte. Und ich fragte den Heiligen Geist ganz still in mir, warum durfte ich ausgesucht werden und mich bekehren? Warum ich? Und ich bekam die Antwort und ich bin fast zusammengebrochen. In mir sagte der Heilige Geist, ich habe dich herausgerufen, weil ich dich von ganzem Herzen liebe. Wow, das war ein Aha-Erlebnis, was mich seit diesem Zeitpunkt begleitet hat. Und fast immer, wenn ich daran gedacht habe, musste ich fast weinen. Und immer war ich sehr gerührt und aber auch wieder motiviert. Und so kam ich dann gerade mal in einer solchen Situation vor kurzem, das mag vielleicht eine Woche her sein, wieder in die Situation, an diese Begebenheit zu denken. Und ich ging wieder zum Heiligen Geist und hatte Gemeinschaft mit ihm. Und ja, ich hatte dort den Begriff, die Braut Jesus, die ich da ins Gespräch brachte. Und ich hatte über die Braut Jesus, wie wir alle, schon unheimlich viel gehört in Predigten. Ich hatte davon in der Bibel gelesen, die Braut Christi, und dass wir das wären. Und ich habe es wohl zigmal, hundertmal gelesen und mir aber nie was richtig dabei gedacht. Und dann hat der Heilige Geist mich auf die Seite genommen und hat gesagt, du sag mal, hast du dich schon mal genau damit befasst, was eigentlich die Braut bei einem Mann, bei dem Bräutigam und der Braut eigentlich darstellt? Das ist die absolute Liebe seines Lebens. Das ist diejenige, die er heiraten möchte. Das ist diejenige, wo man leicht nasse Finger bekommt oder zitternde Hände, wenn sie in der Nähe ist, die man anhimmelt, der man versucht, Gutes zu tun, wo man versucht, sich im besten Lichte zu zeigen und so weiter und so fort. Das ist die Braut, die man heiraten möchte und mit der man dann die Ewigkeit verbringen möchte. Und genau das seid ihr, die Gemeinde für Jesus Christus. Das hat mich sehr, sehr berührt, weil ich da vorher so oft drüber weggegangen bin. Und jetzt wusste ich wieder über die Wertschätzung, die Gott mir und uns gegenüber hat. Und ich war überwältigt. Soweit das Zeugnis. Die Gaben des Geistes sind aber nicht immer noch nicht alles, was Gott in seiner grenzenlosen Liebe für die Menschen, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben, vorgesehen hat. Sondern wenn wir Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben, werden wir auch die Früchte des Geistes ernten können. Und die Früchte des Geistes sind Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Aber das ist dann schon wieder eine andere Predigt für ein anderes Mal. Die Gabe des Heiligen Geistes ist uns bei unserer Bekehrung und Erlösung durch Jesus Christus geschenkt worden. Wir haben die Wiedergeburt unseres Geistes erlebt und die Erneuerung im Heiligen Geist. Also lasst uns doch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist voll auskosten. Es ist ein Geschenk. Lasst uns nun für heute noch folgendes Wort aus dem Titusbrief mitnehmen. Titus 3, 4 bis 5. Als aber erschien die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig. Nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Blut, durch das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung im Heiligen Geist. Ich wiederhole nochmal, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig, nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Amen.